Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Thomas Knüver, der Founding Partner von K.0, Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA und Tim Dunker, Managing Director bei Amaropa, darüber, wie Reiseunternehmen Influencer-Marketing effektiv nutzen können und welche Fallstricke es dabei zu vermeiden gilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein mit zwei sehr spannenden Menschen. Wir machen das gleich noch ein bisschen länger, aber der Tim hatte mich jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, du, zu diesem Instant Reality Social Media kann ich gar nichts sagen. Habe ich gesagt, das kann ich verstehen, weil ich habe den Begriff erfunden und das halt auch erst im Januar. Aber das hat dann der Geschäftsführer Thorsten Schwarz gesehen. Und wer Thorsten weiß, kennt, der weiß, da wird man ja schneller Shanghai'd als früher auf den Segelschiffen in englischen Häfen. Und zack, war ich dann hier dabei. Deshalb würde ich gerne eine kleine Einführung machen zu diesem Begriff, der mit einer Kreuzfahrt zusammenhängt, die derzeit noch läuft und so ein bisschen zum Aufwärmen, bevor wir zu euch beiden kommen, so ein bisschen erklärt, was da passiert ist und warum ich es für signifikant für das halte, was in der Reisebranche vielleicht schon passiert und noch passieren wird und noch viel stärker passieren wird. Also, ich darf mir auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Knüver. Ich bin der Gründer und einer der beiden Geschäftsführer von K.0. Wir sind eine Digitalberatung in Düsseldorf, die auf zwei Säulen steht. Das einerseits produzieren wir digitale Strategien, angefangen von der kleinen Instagram-Strategie für ein Startup bis hin zur globalen Digitalstrategie mit gerechneten Business Cases, PowerPoint-Wüsten und Excel-Landschaften. Mein Hintergrund ist ein journalistischer. Ich war 14 Jahre lang Mitglied der Redaktion Handelsblatt. Ich war dann auch noch Gründungschefredakteur der Deutschen Wired. Und in der Zeit beim Handelsblatt ist ein Blog entstanden. Das ist dieses grüne, etwas mittelalterliche Logo. Das Blog heißt Indiskretion Ehrensache, gibt's auch heute noch. Und da rege ich mich manchmal oder häufiger über die mangelnde digitale Transformation in Deutschland auf. Aber mein Geld verdiene ich eben mit K.0. Ich halte mir aber auch weiterhin Hobbys, zum Beispiel einen Food-Podcast, der heißt Völlerei und Leberschmerz, zusammen mit zwei geschätzten Freundinnen. Und ich bin einer der Gründer und Ausrichter von Deutschlands ältestem Social-Media- und Influencer-Preis, den Goldenen Bloggern, die wir jedes Jahr im Frühjahr vergeben, die 17. Ausgabe. Auch schon irre. Die 17. Ausgabe gab es Ende April in Neuss und Bodo Wartke war zum Beispiel einer der Gewinner. So, jetzt aber wollen wir mal reden über das, was begann Ende vergangenen Jahres und was mich sehr beschäftigt hat. Und das hat mit diesem Schiff zu tun, der Serenades of the Sea. Das ist ein ganz normales Kreuzfahrtschiff mit Platz für 2146 Leute. Das Besondere aber ist, dass diese Serenade of the Sea jetzt gerade auf der Ultimate World Cruise ist. Und wir sehen schon, dass es jetzt, also auch wenn es jetzt ein bisschen posch klingt, aber ich finde die Kabine ist ausbaufähig schön, ist also eher so ein Mittelklasse-Teil, auch nicht mehr das Jüngste. Und dieses Schiff ist nun unterwegs 9 Monate lang, 274 Nächte und der Behauptung, als es buchbar war, alle 8 Weltwunder zu sehen und über 60 Länder. Es ist nicht das einzige Mammut-Kreuzfahrtprojekt, das es derzeit gibt, aber es war das, was am meisten für Schlagzeilen gesorgt hat. Denn was ich dann begriffen habe, also ich habe in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht, das war in die Antarktis, auch deutlich kleineres Schiff natürlich. Das Kreuzfahrt-Game ist ein Status-Game. Und das haben etliche, die diese Kreuzfahrt jetzt mitmachen und teilweise auch überhaupt noch nicht auf Kreuzfahrten waren, auch feststellen müssen. Es gibt also verschiedene Stati. Und das ist die erste Geschichte, die erzählt wurde von dieser Kreuzfahrt von Menschen, die im Netz aktiv waren. Dr. Jenny Travels zum Beispiel mit ihrem Mann unterwegs. Die hatte nicht diese 151.000 Follower auf TikTok, als sie gestartet ist, aber sie war zumindest da schon aktiv und hat einfach mal Geschichten erzählt. Oder wir haben hier ein paar mit dem schönen Usernamen Spending Our Kids Money, die einen TikTok-Account nur deshalb eröffnet haben, weil sie ihre Kinder auf dem Laufenden halten wollten während dieser 9 Monate. Aber das alles ist natürlich öffentlich. Und dann kam halt dieses Problem, dass die Realität der Tourismusbranche kollidierte mit dem, was dann auf dem Schiff passierte. Denn man hat das Schiff nicht ausgebucht bekommen, weshalb es dann Rabatte gab. Das stellten dann aber diejenigen fest, und 9 Monate sind eine lange Zeit, die dann denjenigen begegnen, die rabattierte Preise hatten oder die nur ein Segment, auch das geht, dieser Kreuzfahrt mitgefahren sind. Und dann gab es natürlich Streit, weil wer diese einzelnen Segmente gebucht hatte, fuhr günstiger als diejenigen, die die komplette World Cruise von Anfang an gebucht hatten. Das gab Ärger, es gab dann Sonderleistungen, dann gab es wieder die Frage, gibt es Sonderbehandlung für diejenigen, die halt in den viel Kreuzfahrerprogrammen der Royal Caribbean, das ist der Ausrichter, drin sind. Und so entstanden die ersten Geschichten, und diese Geschichten wurden dann über das Social Web kolportiert und landeten in den klassischen Medien. Auch solche Geschichten wie zum Beispiel, diese Kreuzfahrt ist wirklich nicht vom Glück gesegnet, weil abgesehen von einigen Stopps, die schon wegen des Wetters nicht angefahren werden konnten, gab es dann natürlich auch noch die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, sodass man da dann auch noch eine andere Route fahren musste. Über diese andere Route wurde abgestimmt. Die hatte dann wiederum das Problem, dass ohnehin schon Alltagsrassismus auf diesem Schiff schon berichtet worden war. Und nun ging es darum, machen wir so richtig Afrika oder machen wir was anderes? Es gab eine regelrechte Kampfabstimmung und damit das nächste Futter für das Social Web und natürlich auch für die klassischen Medien. Und sehr früh schon gab es auch Personen wie Beth Ann aus England, die das Format auf TikTok gegründet hat, Shit Ship Happens, wo sie dann wiederum das Aggregierte filterte und zusammenfasste, was von dem Schiff kam. Und mit einem Mal waren die Reisenden, die ja in Social Web aktiv waren, waren sowas wie Mitspielende in einer Seifenoper. Und über diese Seifenoper wiederum berichteten dann die klassischen Medien. So entstand dann ein merkwürdiger Hallraum, der durch die 9-Monatsfrist halt durchläuft. Natürlich haben daraufhin mehrere andere Passagiere ebenfalls Accounts geöffnet und berichten nun. Und gibt natürlich diejenigen, die sich mögen und die sich nicht mögen. Und so entsteht ein wildes Hin und Her und tatsächlich so etwas wie eine Seifenoper. Und das habe ich Instant Reality Social Media genannt, weil es eigentlich eine Art Reality-TV ist im Social Web. Und das ist nicht geplant entstanden, sondern es ist spontan entstanden. Und ich habe die These, davon werden wir an allen Orten, an denen sich Menschen begegnen, das noch sehr viel mehr erleben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Reise ist natürlich das Offensichtlichste. Aber ich glaube, dass sowas zum Beispiel auch entstehen kann. In Fußballstadien, zum Beispiel beim großartigsten Fußballverein der Republik, dem SC Preußen Münster, den ich seit 15 Jahren in jedem Vortrag erwähne, auch wenn es manchmal ein bisschen gezwungen daherkommt. Das also ist meine These als kleine Einführung. Und jetzt sind wir bei euch. Ich freue mich sehr, dass wir bei uns haben Tim Duncker, den CEO, Managing Director, Geschäftsführer, wie immer man es nennen möchte, seit März 2023 von Ameropa. Ameropa kennen vielleicht die Älteren unter uns noch als so das Reisebüro der Deutschen Bahn. Ist aber schon vor 4 Jahren verkauft worden an ein Private Equity Unternehmen und ist fokussiert auf Städtereisen in Europa und Bahnerlebnisreisen. Und vorher war Tim 10 Jahre lang Geschäftsführer des Reisevermittlers Berge und Meer. Herzlich willkommen, Tim.
Hallo, danke.
Und wir haben bei uns Alexander Erwig, den Senior Vice President von AIDA Cruises. Die machen Überraschung Kreuzfahrten, kennen wir alle, die wunderschönen bunten Schiffe, ist eine Tochter von Carnival Cruises. Und wenn Wikipedia recht hat, Alexander, habt ihr derzeit 11 Schiffe. Und vorher warst du, und das finde ich sehr interessant, bei Saturn Media und bei der Agentur Wundermann, also ganz anderen Branchen. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf deine Insights, auch aus anderen Branchen, was Tourismus daraus lernen kann. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich, hier zu sein. Und Wikipedia lügt ja bekanntermaßen nie. Wir haben tatsächlich 11 Schiffe.
Sehr schön. Das Wichtigste aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid natürlich ihr. Ich tue es jetzt einfach mal, ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Bitte stellt Fragen, werft uns zu mit Fragen. Wir wollen Myriaden von Fragen, die immer vorgezogen werden gegenüber dem, was wir jetzt da eigentlich gerade besprechen wollen. Tim, wie digital ist denn eigentlich die Reisebranche so insgesamt?
Ich glaube, da gibt es ein großes Spektrum, eine große Bandbreite. Die Touristikbranche hat relativ spät mit dem digitalen Verkaufen ihrer Reisen, ihrer Dienstleistungen angefangen. Das hat auch viel damit zu tun, dass in der Touristikbranche in Deutschland der stationäre Vertrieb, die Reisebüros, ein sehr wichtiger Partner für alle Marktteilnehmer sind. Und dass das letztendlich auch an der Stelle noch alles sehr, sehr stationär gehalten war über viele Jahre. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren geändert. Und wie gesagt, ich glaube, es hängt sehr stark von den Unternehmen ab und von den Produkten auch teilweise. Ich habe mal eine Zeit lang bei einem Kreuzfahrtenportal gearbeitet, bei Ehoi für 3 Jahre. Und als ich 2007 da war, wurde das Thema digitaler Vertrieb von Kreuzfahrten noch belächelt. Und es ist mittlerweile Usus und Standard. Und selbst die komplexeren Themen einer Kreuzfahrt, selbst die hohen Warenkörbe einer Kreuzfahrt, selbst das vermeintlich ältere Klientel der Kreuzfahrt läuft heute zum großen Teil auch online und wird auch über digitale Kanäle vermarktet und auch gebucht von den Kunden.
Alexander, richtige Einordnung?
Ja, ich glaube, Tim hat die relevanten Punkte schon genannt. Ich bin trotzdem so ein bisschen positiver, was so die Gesamtdigitalisierung der Branche anbetrifft. Wenn man sich mal anguckt, war die Reisebranche schon Ende der 90er Jahre eine der ersten Branchen, die angefangen haben, ihr Businessmodell, vor allem im Pauschalreise- und im Flugbereich, komplett zu digitalisieren. Da waren viele andere Branchen noch 10 Jahre hinterher. Und das gilt sicherlich auch, wenn man sich anschaut, wie wichtig zum Beispiel digitale Portale inzwischen geworden sind, ob das Booking.com oder Expedia ist und wie lange die auch schon so eine große Rolle spielen. Da gibt es nicht viele Branchen, die auf der einen Seite extrem digitalisiert sind und extrem weit vorne sind, was bestimmte Themen anbetrifft, und auf der anderen Seite immer noch und berechtigterweise auch einen ganz starken klassischen Vertrieb hat, also über Reisebüros beispielsweise. Das ist eine ganz spannende Mischung im ganzen Reisesegment.
Das finde ich jetzt auch tatsächlich sehr spannend. Ihr seid ja im Grunde sozusagen ein schwimmendes Hotel. Welche Rolle spielen denn Reisevermittler bei euch? Mein Erlebnis war, wie gesagt, eine Kreuzfahrt, also insofern N gleich 1. Aber wir haben den Fehler gemacht, über ein Reisebüro zu buchen und stellten fest, dass alle diejenigen, die direkt beim Kreuzfahrtveranstalter gebucht hatten, wurden besser behandelt als wir. War das jetzt nur ein Zufall oder ist das durchaus so eine Policy?
Nee, das war ein ungünstiger Zufall. Also bei uns geht das ja sogar so weit, dass wir ja für alle Vertriebspartner, inklusive unserer eigenen Kanäle, die gleichen Preise und die gleichen Produkte haben. Ist völlig egal, ob du beim Reisebüro Müller um die Ecke die Reise buchst mit uns oder ob du die bei unserer Webseite buchst. Der Preis ist immer der gleiche und die Leistungen sind immer die gleichen. Das Produkt ist auch immer exakt identisch, weil das ist ein klarer Fokus auf Omnichannel, und das ist eine ganz wichtige Komponente innerhalb eines Omnichannel-Modells, dass du halt nicht Kanäle unterschiedlich betrachtest und bewertest, weil es klar Policy bei uns ist, es liegt nicht an uns zu entscheiden, wo der Gast bucht, sondern das soll der Gast entscheiden, und dafür müssen wir die Spielregeln herstellen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, bis auf die Preise, auch Usus, jedenfalls, was die Kreuzfahrtbranche anbetrifft. Also da gibt es keine Zweiklassengesellschaft zwischen welchen, die direkt gebucht haben oder nicht direkt gebucht haben. Tim hat es ja schon gesagt, eine Kreuzfahrt ist ein recht komplexes Produkt. Man kann da viele Fehler machen, weil es sehr unterschiedliche Anbieter am Markt gibt. Das ist auch eine große Stärke der Kreuzfahrt. Ob ich mit TUI oder mit Hurtigruten oder mit AIDA fahre, ist produktseitig, mal abgesehen davon, dass es ein Urlaubsflug auf dem Wasser ist, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist auch sehr schön, dass das so ist. Das bedeutet aber, ich kann am Anfang schon ziemlich viele Fehler machen. Wir haben 27 Kabinenkategorien, die sich zum Teil auch wirklich extrem unterscheiden. Und wenn ich vorher gar keine Ahnung habe, dann empfehle ich tatsächlich immer, geht ins Reisebüro, informiert euch da bei einem Reisebüro, das auch tatsächlich das Know-how hat, über Kreuzfahrten zu beraten, und dann werdet ihr auf jeden Fall das richtige Produkt da finden. Während es halt auch wiederum Kunden gibt, die machen ihre 27. Kreuzfahrt mit uns. Ehrlicherweise kennen die Schiffe zum Teil besser als wir. Und die können natürlich auch direkt buchen, 24/7. Die brauchen dann nicht mehr das Reisebüro und der Beratung. Und das ist das, was wir unter Omnichannel verstehen. Der Kunde soll entscheiden.
Tim, wie ist es bei euch beim Thema Buchungen? Habt ihr überhaupt mit Reisebüros zu tun? Ehrlich gesagt, so tief kenne ich euer Geschäftsmodell da nicht.
Tatsächlich, also Amaropa ist ja auch ein sehr traditionelles Unternehmen. Es existiert seit über 70 Jahren, gehörte 50 Jahre zur Deutschen Bahn. Du hast es geschildert, seit 4 Jahren sind wir quasi eigenständig im Markt aktiv. Aber trotz allem, das Reisebüro ist für uns immer noch der wichtigste Vertriebskanal. Auch wir bieten ja, also wir bieten Kreuzfahrten auf Schienen, nämlich sogenannte Luxuszüge und Erlebnisreisen auf Gleisen. Und auch da ein komplexeres Produkt, beratungsintensiv, auch hochpreisig in dem Bereich. Da kann auch mal die Woche 25.000 Euro kosten, wenn du durch Südafrika mit so einem traditionellen Zug fährst. Und deswegen sind wir da auch sehr, sehr froh, ein gutes und erfolgreiches Verhältnis mit den Reisebüros zu haben.
Bei der Planung solcher Reisen spielte da schon mit rein, was könnten die Menschen über die Reise irgendwo posten oder blendet ihr das völlig aus?
Nee, mach du, Tim, gerne.
Ja, also ich glaube, bei euch ist das noch stärker aufgestellt, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns mehr, also bei Amaropa mehr und mehr beschäftigen und genau natürlich auch dahin wollen, dass wir auch Indikatoren in den Kunden finden und sie quasi verlieren. Aber wie gesagt, Alex, das ist, denke ich, bei dir, bei euch noch schon weiter vorangeschritten. Deswegen gebe ich auch gerne an dich weiter.
Ja, Social Media ist sowohl budgetmäßig als auch Manpower oder jetzt in meinem Falle eigentlich Womanpower-mäßig, weil mein gesamtes Social Media Team aus Damen besteht, einer unserer wichtigsten Säulen, die wir haben. Und das beinhaltet das gesamte Spektrum von Social Media, angefangen von allen Kanälen, als auch, sagen wir mal, die werbliche Komponente, was Tim gerade angesprochen hat, dass wir natürlich gerne das auch haben, dass die Menschen von unseren Reisen auch berichten, positiv natürlich am liebsten und Gott sei Dank auch zu vom Segment her 97% ist das auch so, aber auch natürlich für Service, für vertriebliche Themen, das ist nicht mehr wegzudenken aus unserer Welt und insofern Social Media ist Standard geworden und eben nicht nur Standard, sondern ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Kanäle.
Legt ihr da auch schon so kleine Köder aus? Also gibt es, egal ob es jetzt bei euren Reisen von einem Europa ist oder auf den AIDAs sowas wie, und wenn Sie Lust haben, nutzen Sie doch diesen Hashtag oder taggen Sie unsere Accounts ABC?
Ja, wir haben das eine ganze Zeit lang, das muss man ehrlicherweise nicht mehr machen. Wir haben es zwar noch auf den Schiffen drauf, aber wir haben tatsächlich auch Social Media Spots bewusst auch gekennzeichnet und auch kommuniziert, weil wir gesagt haben, das sind besonders schöne Stellen, wo man die AIDA-Momente, also Hashtag AIDA-Momente teilen kann. Das war vor 5, 6 Jahren auch noch ziemlich wichtig. Inzwischen müssen wir das nicht mehr machen, weil das so selbstverständlich geworden ist, dass da die Gäste keine Hinweise mehr brauchen.
Gut, wir betreiben jetzt keine eigene Hardware, wie das bei AIDA der Fall ist. Das heißt, wir besitzen ja nicht die Züge der Deutschen Bahn und können die schönsten Positionen in den Zügen markieren. Also tatsächlich bei uns hat es noch eine untergeordnetere Rolle aktuell.
Jetzt sind wir schon sehr ins Operative abgerutscht. Gibt es bei euch eine dedizierte Social-Media-Strategie?
Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, das ist inzwischen eine der wichtigsten Marketing-Säulen überhaupt oder Marketing- und Vertriebs- und Service-Säulen, die wir haben. Dementsprechend gibt es eine implizite und explizite Social-Media-Strategie.
Ja, die haben wir natürlich auch. Es hat, wie ich ja eben schon mal sagte, bei uns noch nicht die Bedeutung, aber wir arbeiten dran, dass das wächst. Ich sehe insbesondere für uns große Chancen auch im YouTube-Bereich, weil wir natürlich auch gerade erklärungsbedürftige Produkte mit diesen Bahnerlebnisreisen haben, wo natürlich auch unwahrscheinlich viel Emotionalität durch Bewegtbild übermittelt werden kann. Und Facebook läuft schon lange. Da haben wir auch eine nennenswerte Zahl an Followern. Aber bei Insta und anderen, also ich sag mal, TikTok haben wir noch nicht gestartet als Beispiel. Ich weiß nicht, wie da die Erfahrungen vom Alex mit sind, aber bei uns fehlt die in diesem Segment noch gänzlich.
Ja, unsere Erfahrung mit TikTok, wir sind jetzt seit anderthalb, zwei Jahren präsent auf TikTok. Da gibt es so eine indirekte Erfahrung und eine direkte Erfahrung. Die direkte Erfahrung heißt, wir haben halt einen eigenen Channel, der sehr, sehr gut performt, der allerdings auch sehr teuer ist. Das ist auch ein klares Learning von TikTok. TikTok ist deutlich, deutlich teurer, wenn man das jetzt pro Stück sich anschaut, als Insta und Facebook und Pinterest und wie die anderen Kanäle alle heißen. Die Engagement-Rate ist aber auch deutlich höher. Und was wir gleichzeitig feststellen, ist, dass wir scheinbar auch ein Produkt sind, wo man eine ganz klare Verschiebung sehen kann. Also früher war Facebook die absolute Nummer eins, spielt auch heute noch eine Rolle, aber eher tatsächlich für den Austausch. Also,
was war's?
Als Servicekanal beispielsweise.
Das war Gott.
Das war Gott. Nein, ja. Als Servicekanal beispielsweise. Auch, dass wir haben auch sehr starke externe Communities, mit denen wir nichts zu tun haben, die zum Teil 100.000 Mitglieder und mehr haben, wo sich den ganzen Tag über AIDA ausgetauscht wird. Insta ist ganz eindeutig so der Kanal geworden, um diese schönen Momente zu teilen, die tollen Bilder zu teilen. Aber da, wo es tatsächlich auch nicht nur bei uns selber, also bei unseren eigenen Kanälen, sondern auch bei unseren Gästen wirklich zur Sache geht, ist tatsächlich TikTok geworden. Ja. Das kann man schon merken.
Du hast gerade teuer gesagt, da würde ich gerne nachhaken. Meinst du mit teuer die Produktionskosten der Assets oder meinst du das in Sachen Media?
Sowohl als auch. Also die Produktionskosten der Assets sind deutlich, deutlich teurer als bei Insta und bei Facebook. Zumal man als Unternehmen ja, auch wenn man sagt, naja, das muss ja auch credible sein und man muss das jetzt nicht irgendwie immer Hochglanz machen, ist es natürlich trotzdem immer ein großer Aufwand, weil ich brauche halt externe Leute, die das filmen, die das schneiden, die da vor der Kamera stehen. Wir haben zwar auch Corporate Influencer inzwischen im Einsatz, also wirkliche Mitarbeiter von uns, so gutes Nutzen ist das, sowohl an Bord als auch an Land, ne? Da ist natürlich ein bisschen was anderes. Die funktionieren übrigens auch ganz hervorragend, aber bei dem, sagen wir, originären Content, den wir machen, und wir natürlich uns auch eine gewisse Messlatte gelegt haben, dass wir das auch sehr hochwertig qualitativ produzieren wollen, das ist natürlich deutlich teurer, als wenn ich mal ein schönes Sonnenuntergangsfoto auf Insta poste und darunter was Nettes schreibt. Ja, also und die Media ist auch deutlich teurer, schlicht und ergreifend, weil auch, sagen wir mal, würde jetzt auch sehr weit gehen, aber auch das ganze Thema Messbarkeit, KPIs, ist halt bei TikTok noch nicht so gegeben an der Stelle.
Habt ihr eigentlich irgendwie schon einen Kapitän, der von der Brücke irgendwie Aufnahmen liefert?
Nee, da gibt es ja ein ganz berühmtes Beispiel, eine Kollegin von Celebrity Coast, die ja auch eine Nacktkatze an Bord hat. Ich glaube, das ist auch der eigentliche Erfolg dieses Kanals, ist die Nacktkatze. Captain Kate heißt der Kanal, die damit angebrochen ist in den USA. Das haben wir noch nicht. Was wir, wie gesagt, haben, sind diese Corporate Influencer. Da haben wir bewusst erstmal noch keine Person mit reingenommen, die mehr als drei Streifen auf der Schulter hat, also kein Kapitän oder Hoteldirektor oder Chefingenieur, sondern wir sind ganz bewusst in die unteren Ratings eingegangen. Also da ist eine Kadettin dabei beispielsweise, die auch irgendwann mal hoffentlich der Kapitänin wird. Aber die verfolgen wir sozusagen durch die Kadettenausbildung. Oder es sind eben Kollegen, die sich in anderen operativeren Bereichen befinden. Das ist immer so eine Überlegung, ob wir das machen wollen. Mit dem Captain Kate-Thema, den Folgen momentan haben wir eher gesagt, ich glaube, was die Leute tatsächlich auch interessiert, ist halt auch, wie sieht denn der normale Alltag aus und wie sieht so eine Ausbildung aus auf den Schiffen.
Also Captain Kate muss man folgen, die ist wirklich spektakulär toll. Da sind
Hast
wir
du
jetzt,
die vorher schon gekannt?
Bitte?
Hast du die vorher schon gekannt?
Ja, Captain Kate? Die erwähne ich schon seit zwei Jahren bei jedem passenden Vortrag, weil sie wirklich so herausragend toll ist und das auf eine so elegante Art macht, aber natürlich auch eine menschlich tolle Geschichte hat, weil ihr Mann wiederum ist Ingenieur für, das war Carnival Cruises, ne? Celebrity Cruises. Und dann begegnen die sich teilweise, weil sie sich nicht auf Tagesbasis gucken, wo das Schiff des anderen ist, aber sie wacht dann halt morgens auf und da liegt das Schiff, wo ihr Mann drauf ist und dann können sie sich halt mal für ein paar Minuten sehen. Also es sind einfach solche irrwitzigen Geschichten, die das ausmachen und die ich einfach aber auch Vorbild halt finde für dieses gesamte Thema Corporate Influencer oder wenn man Employee Advocacy als komplexeres Wort nehmen will. Und ich glaube halt tatsächlich auch dieses hinter die Kulissen ist total spannend. Und interessiert die Menschen halt gerade bei einem so komplexen Thema wie eben Reisen. Ist das bei euch ein Thema, Tim?
Also ich habe tatsächlich jetzt die Tage von der Deutschen Bahn einen Lokführer gefunden, der auf YouTube relativ erfolgreich ist und also auch offiziell seinen Arbeitgeber aufführt in seinem Kanal, und der hat halt wunderbare Bilder, wie er in Bahnhöfe einfährt oder schöne Landschaften in Deutschland fährt, bei Schnee, bei Nebel, bei Regen. Fand ich schon spannend und fand das auch positiv überraschend, dass die Deutsche Bahn sowas offensichtlich dann unterstützt und auch mitmacht, ja. Ansonsten jetzt bei uns in der Firma selber haben wir corporate-mäßig niemanden, der da unterwegs ist. Also das jeder Mitarbeiter macht es, oder nicht jeder natürlich, aber einige machen es, aber es ist jetzt nicht so, dass wir es gezielt irgendwie auf unser Thema ziehen.
Uns gucken so um die 40 Menschen zu und stellen keine Fragen. Ich prangere das an. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist jetzt nicht nur stummes Zuhören, weil Freitagnachmittag ist. Da muss jetzt hier auch mal ein bisschen was kommen, meine Damen und Herren. Wir sind doch nicht alle Gen Z. Da sind wir jetzt dann schon beim Thema Influencer. Man hört im Gastronomiebereich, dem ich natürlich durch unseren Podcast auch sehr verbunden bin, dann immer sehr gerne dieses ich bin in der Stadt, ich würde gerne essen, machen wir doch eine Collab. Also sprich, umsonst essen, dafür gibt's ein Posting. Ich habe das Gefühl, das könnte bei Reisen ähnlich so sein. Wie ist es
da? Das ist auch definitiv so. Also ich schätze, auch hier kann der Alex ein Lied von singen, dass die Leute auf die Schiffe wollen und sagen, hey, ich mache auch einen Post dafür.
Ja, also das gibt es tatsächlich auch, aber ist wirklich eigentlich die Minderheit. Also was sie mal fragen ist, können wir Internet geclosed haben beispielsweise? Ne? Oder worauf sich die meisten halt eher beziehen, können wir mal hinter die Kulissen gucken? Können wir mal in Bereiche gehen, die normalerweise nicht ersichtlich sind? Das war mal eine Zeit lang relativ intensiv. Das Problem haben wir eigentlich inzwischen nicht mehr, weil wir haben jetzt so drei Kategorien von Influencern, mit denen wir arbeiten. Das eine sind tatsächlich wirklich journalistisch arbeitende Influencer, weil sie auch zum Teil aus dem echten journalistischen Bereich kommen. So in unserem Bereich ist Matthias Mohr, ist so mit Abstand der bekannteste. Die Videos haben auch durchaus siebenstellige Zugriffszahlen auf YouTube. Und der bezahlt seine Reisen immer komplett selber. Der will gar nichts haben. Der folgt einem klaren journalistischen Ethos auch. Davon gibt es auch nochmal ein Dutzend andere, die wirklich aus dem journalistischen Background kommen und dann sich tatsächlich auf entweder auf Social Media komplett konzentrieren oder so eine Mischform anbieten. Da geht es meistens mehr um Inhalte, denn um irgendwas umsonst. Dann die zweite Gruppe sind eigentlich welche, die auch gleichzeitig Vertrieb machen. Da gibt es meinen Schiffsberater beispielsweise oder Schiffe und Kreuzfahrten. Der kam eigentlich mal aus dem journalistischen Bereich, hat gemerkt, Mensch, mir glauben die Leute und folgen mir. Die buchen dann aber woanders. Warum verkaufe ich die Reisen nicht eigentlich auch gleichzeitig? Da gibt es auch eine ganze Menge. Das heißt, deren Interesse ist halt auch eher der Verkauf, und die werden auch ganz normal gebucht. Und dann gibt es so die dritte Kategorie, das sind entweder Influencer, die einfach so mit Urlaub machen. Manchmal merken wir das auch erst tatsächlich, wenn die an Bord sind. Da gibt es tatsächlich Leute, die haben zum Teil 1,52 Millionen Follower. Und mit denen gehen wir dann in Kontakt, fragen, ob es ihnen gut geht. Aber die haben ihre Reisen meistens auch schon so bezahlt. Und die sind meistens auch happy, wenn sie dann sagen, ich mache jetzt hier wirklich Urlaub. Und natürlich werde ich auch mal ein Posting darüber machen. Und wenn der Captain mir mal Hallo sagt, dann freue ich mich auch dazu. Darüber, aber eigentlich ist das schon okay so. Und dann gibt es natürlich in dieser Kategorie auch welche, die wir da wirklich für bezahlen, ne? Dass sie tatsächlich über uns posten. Das sind dann eben meist Leute, die aus völlig anderen Umfeldern kommen. Wir hatten jetzt vor kurzem Knossi bei uns, der zwei komplette Twitch-Livestreams gemacht hat, über 4-5 Stunden von Bord. Da ist es natürlich, dass wir die bezahlen. Manchmal ist es auch gebartert, also dann kriegen sie wirklich auch nur die Reise, also nur in Anführungszeichen die Reise. Aber da gibt's das tatsächlich. Aber die Majorität der Leute, die von uns von Bord berichten, sind entweder Gäste oder sind halt tatsächlich journalistische Kolleginnen und Kollegen, und da bezahlen wir tatsächlich wenig, um nicht zu sagen gar nichts.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Wir haben die ersten Fragen. Kleiner Bitte an Danilo hinter den Kulissen, du hast auch gerne vielleicht einen Vornamen zumindest der Frage stellen. Ich finde es immer ein bisschen netter und persönlicher dazu schreiben. Also, ich fange mal mit der zweiten an, die ich hier sehe. Wonach sucht ihr aus, mit welchem Influencer ihr aktiv zusammenarbeiten möchtet? Ist es Reichweite, Brandfit oder Ähnliches?
Brandfit, eindeutig. Also wir haben durchaus auch kleinere Influencer, die dann, weiß ich nicht, so bei 150 zu 100.000, wo wir aber sagen, er oder sie passt total gut zu uns. Also was für uns zum Beispiel ein Thema ist, was uns ganz stark am Herzen liegt, ist das ganze Thema barrierefreies Reisen. Also die Kreuzfahrt ist fast für viele eingeschränkte Menschen die einzige wirklich echte Urlaubsform, die tatsächlich, also wo sie die Welt sehen können. Und deshalb ist es ein Thema, das uns ganz wichtig ist. Da gibt es einige, die haben halt nur ein paar tausend Follower sogar, aber in der Community haben die eben eine wichtige Stimme die passen aber dann zu unserem Anliegen. Das ist eigentlich immer der erste Punkt, das passt zu unserer Brand und wollen wir mit denen arbeiten und haben die auch Lust, mit uns zu arbeiten. Brandfit ist ja immer von beiden Seiten auch, muss immer funktionieren. Aber klar, wir machen natürlich auch sowas mit Knossi, ne? Der passt auch gut zu uns und der hat uns auch zum Beispiel aktiv angesprochen, hat gesagt, ich will was mit euch zusammen machen, weil ich euch echt total cool finde. Da kam die Reichweite dann auch hinzu, aber nur Reichweite, wenn wir nicht machen.
Tim, wir waren noch gar nicht bei euch so weit. Arbeitet ihr mit Influencern überhaupt zusammen?
Also ich sag mal, ähnlich wie Alexander das eben sagte, es sind vor allen Dingen auch Journalisten, die das dann für uns sind, mit denen wir arbeiten. War jetzt vor 3-4 Wochen ein super Artikel in der Welt über eine Bahnerlebnisreise in Asien. Da haben wir letztendlich unterstützt und das mit koordiniert. Aber das ist aktuell bei uns noch, sagen wir mal, der größte Bereich. Wir haben in einzelnen Fällen auch schon mit Influencern Projekte gemacht. Wo wir es jetzt von unserer Seite aus stärker angehen wollen, ist einfach der Punkt der Nachhaltigkeit, weil wir letztendlich als Reiseveranstalter mit Bahnreisen natürlich in dem Bereich ziemlich führend sind, was die Gesamtnachhaltigkeit des Produktes angeht. Und da wird sich Social Media für uns natürlich auch anbieten.
Diese Frage kam übrigens von Thomas, also einem anderen. Mit Thomas, Thorsten und Markus ist ja meine Generation noch ganz gut abgedeckt. Die nächste Frage kommt von Anja. Ist klassisches Influencer-Marketing über Rabattcodes eurer Meinung nach überhaupt noch wirksam oder geht es zunehmend um Themen wie zum Beispiel Co-Creation?
Ja, das hat ja bei uns nie funktioniert. Deshalb war also per Definition nicht funktioniert. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir machen, wenn wir es machen, was natürlich deutlich aufwendiger ist, machen wir es auf den Schiffen oder um die Reise herum. Also wir haben auch schon Geschichten gemacht, wo es halt auch tatsächlich vor der Reise, nach der Reise Themen gab, aber es war immer inhaltlich, es war nie ein Rabattcode-Thema. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, das ist auch beim Produkt wie der Kreuzfahrt jetzt nicht wahnsinnig opportun, das zu tun.
Ja, bei uns aber auch nicht. Also ein Rabattcode im Social Media ist auch nicht unser Thema.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei allen Arten von Reisen immer wieder Rabatte. Und im Kreuzfahrtbereich, wie gesagt, da bin ich jetzt kein Experte, aber jener Kreuzfahrtveranstalter hat jetzt auch eine Sonderbilligklasse sozusagen eingeführt. Kriege ich da halt über Newsletter mit. Sind nicht in Zeiten von Social Media Rabattaktionen besonders gefährlich, weil sie nicht mehr so versteckt laufen können wie früher?
Wir versuchen das ja sehr, sehr stark zu vermeiden, dass da manchmal die Vertriebspartner aus stinknormalen Preisen, weil wir eben kaum noch Rabatte geben, dann größere Geschichten machen und die sich dann auch über Social sehr stark verbreiten. Das ist etwas, gegen das wir auch tatsächlich vorgehen und wo es auch so weit kommt, dass wir auch Partnern schon die Agenturverträge gekündigt haben, weil wir gesagt haben, das ist nicht die Art, wie wir dieses Produkt, was ein sehr hochwertiges Produkt ist, vertreiben möchten. Und tatsächlich, wenn dann halt jemand sagt, ich habe hier super Sonderpreise, und das gibt es, es gibt bei uns aber keine super Sonderpreise, weil Sonderpreise gibt es nicht, hatte ich ja einen schon gesagt, jeder hat denselben Preis draußen und ich halte es auch, wie gesagt, für komplett falsch, so ein hochwertiges Produkt zu verramschen. Deshalb versuchen wir das zu vermeiden. Natürlich haben wir auch mal Last-Minute-Angebote, wie immer im Tourismus, Ist ein klassisches Netzplatzgeschäft, aber um dann an deinem Beispiel vom Anfang anzuknüpfen, wir bieten dir auch eine Weltreise an, die geht nicht ganz 9 Monate, aber auch immerhin um die 120 Tage. Und da gibt es nur eine Preiskategorie. Und wenn wir dann halt nur mit 90% fahren, dann fahren wir nur mit 90% und wir machen dann nicht nochmal 3 Wochen vorher, verramschen wir die Weltreise, weil wir genau wissen, dass dann das passiert, was du gerade beschrieben hast. Das passiert übrigens auch auf jedem Siebentäger. Ja? Also die Leute sitzen beim Abendessen und sagen, was hast du eigentlich für die Reise bezahlt? Und das ist das Schlimmste, was dir eigentlich an Bord passieren kann. Da versuchen wir das zu
vermeiden. Ziemlicher Anfängerfehler, den du da gerade von der Weltkreuzfahrt berichtet hattest, also dass sie da mit dem Preis, aber daran siehst du, dass das wahrscheinlich nicht bei einem Reiseveranstalter oder bei einer erfahrenen touristischen Gesellschaft entstanden ist, die Idee. Sie ist kreativ mit den Weltwundern, das alles zu verbinden in einer Reise. Haben wir übrigens auch bei meinem letzten Arbeitgeber gemacht, da gab es die Weltwunderreise, wo in 24 Tagen einmal um die Welt fliegt und alle Weltwunder sieht. Die sind natürlich prädestiniert dann am Ende für diese Aufmerksamkeit. Aber dass die im Nachhinein die Preise dann so unterschiedlich runterziehen, das ist sehr schlecht und das ist ein Anfängerfehler, der erfahrenen Touristiker nicht passieren dürfte. Wir arbeiten auch mit Rabattcodes. Allerdings sind die dann auch in allen Kanälen gültig. Also wenn wir einen Rabattcode rausgeben, dann darf das Reisebüro den genauso einlösen. Oder der Kunde kann damit ins Reisebüro gehen und den Code zum Einsatz bringen.
Wir waren ja jetzt gerade beim Thema Influencer und Alexander, du hast gesagt, euch fällt das dann teilweise erst auf, dass da jemand auf dem Schiff ist mit Reichweite. Bedeutet, es gibt bei euch ein systemisches Monitoring?
Ja, wir haben systemisches Social Media Monitoring, Sprinklr. Um es konkret zu sagen, das nutzen wir auch gleichzeitig als Plattform. Einerseits, um das ganze redaktionelle CMS-Thema über alle Kanäle abzubilden und andererseits auch für das ganze Thema Kundensupport. Also das ist sozusagen auch unser Kundensupport-Tool, weil wir inzwischen halt vor allen Dingen über Facebook, aber eigentlich fast über alle Kanäle inzwischen halt tatsächlich auch Anfragen bekommen, sei es ganz rudimentäre Sachen, wie darf ich eigentlich einen Lockenstab mit aufs Schiff nehmen, bis hin zu, ich bräuchte noch mal meine Flugnummer, weil ich habe irgendwie die E-Mail gelöscht, wo die drin stand. Da haben wir ein geschlossenes System inzwischen mit Sprinklr im Einsatz, das halt auf der einen Seite das Monitoring macht und auf der anderen Seite uns halt eben ermöglicht, entweder contentseitig in den Dialog zu gehen oder halt auch tatsächlich serviceseitig in den Dialog zu gehen.
Vorbildlich und in Deutschland leider zu selten zu finden. Tim, wie sieht's bei euch aus?
Du, wir nutzen die Möglichkeiten der Salesforce Marketing Cloud und sind also quasi darüber verbunden oder bleiben an den Themen dran.
Auch bei euch ein Team oder sind es verschiedene Teams? Ist vielleicht ein Dienstleister mit an Bord?
Also in fast allen Disziplinen, ich meine, wir sind jetzt auch ein etwas kleineres Unternehmen, in fast allen Disziplinen versuche ich tatsächlich auch einen externen Spezialisten mit dazu zu nehmen, aber nie eine Full-Service-Agentur, sondern quasi Spezialagenturen und die dann tatsächlich vielleicht mit 1, 2, 3 Tagen im Monat unterstützen oder in der Zeit, wo Mitarbeiter Urlaub haben oder wir Ausfälle haben, krankheitsbedingterweise, um dann letztendlich keine Lücken entstehen zu lassen. Aber externe Unterstützung ist dabei, aber wir haben für jedes Thema, für jeden Kanal letztendlich auch dedizierte Spezialisten bei uns im Haus.
Eine Frage von Michael. Wie reagiert die Branche auf Influencer, die kritisch über eine Reise berichten? Hier, ich weiß nicht, Michael, wo du bist, aber hier mussten kürzlich 2 englische Instagram-Influencer ihre Foto- und Filmarbeit auf einem Schiff einstellen.
Das wird es bei uns nicht geben. Also wir greifen da nicht ein. Also außer natürlich jemand verletzt Persönlichkeitsrechte anderer Gäste. Ne, das wäre natürlich ein Thema. Oder dringt in irgendwelche Sicherheitsbereiche rein. Das hatten wir Gott sei Dank noch nie. Erstens passiert schon mal, dass dann freundlich darauf hinweisen und sagen, ich könnte hier gerne eure Aufnahmen machen, aber achtet bitte darauf, dass ihr nicht andere Gäste dabei filmt. Sicherheitsbereich wäre theoretisch ein Thema. Den Fall gab es aber bisher noch nie. Ansonsten lassen wir die machen und gehen dann eher in den Austausch. Also ich sprach ja eben an, dass wir verschiedenste externe Communities auch haben auf Facebook, mit denen wir nichts zu tun haben. Wie gesagt, es gibt einige mit 100.000 Mitgliedern oder 80.000, 90.000, also es gibt da mehrere Communities und da lesen wir natürlich auch mit und ehrlicherweise auch bei uns passieren Fehler und bei uns sind Sachen kritisch und wenn wir sehen, dass darüber kritisch berichtet, also wenn falsch kritisch berichtet wird, dann gehen wir auch mit den Administratoren der Gruppe, die kennen wir alle, gehen wir auch in den Austausch und sagen, das ist unsere Sicht der Dinge, ne? Ihr könnt das jetzt gerne versuchen, richtig zu stellen. Wir greifen aber nie direkt ein, sondern wenn dann nur über die Administratoren. Das wissen die User auch, dass wir uns da so verhalten. Aber da stehen ja auch manchmal Dinge, die tatsächlich relevant sind. Und wir haben ein eigenes Kundenzufriedenheitsbarometer, das aus drei Komponenten besteht, nämlich auch so klassischen MPS, den wir nach der Reise erheben. Dann ist für uns Trustpilot inzwischen auch eine sehr relevante Plattform, wo wir sehr intensiv im Austausch sind, wo wir auch systematisch die Feedbacks erheben. Und das dritte ist tatsächlich ein Social Media Score, wo wir einmal im Quartal uns zusammensetzen, auch mit unseren Produktkollegen zusammen und ganz systematisch das Feedback auswerten. Und wenn da Themen sich wiederholen, es kann immer reisspezifisch sein, ne? Aber wenn wir sehen, dass sich da Themen wiederholen, dann gehen wir den Themen auch nach und versuchen da Dinge auch systematisch zu ändern. Da gibt es auch konkrete Beispiele, wo wir Dinge angepasst haben, weil das Feedback aus der Community so war, wie es war.
Tim, wie ist das bei euch?
Also wie eben schon mal gesagt, wir haben ja keine eigenen Züge, keine eigene Hardware in dem Sinne. Das heißt also, dass es in unserem Hoheitsbereich passiert, das ist eher nicht der Fall. Aber selbstverständlich der Bereich Bewertungsplattformen und so weiter, das ist natürlich sehr relevant. Da ist es einfach wichtig, dass man es moderiert, die Kritik, die kommt, dass man eine Rückmeldung, Feedback gibt. Und das wird von uns natürlich auch überwacht, ja.
Welche auch Plattform wird da?
Auch Kundenfragebögen nach Rückkehr aus dem Urlaub, die dann entsprechend auch in den NPS-Score letztendlich enden, um uns da entsprechend selber immer zu überprüfen.
Welche Plattformen sind für euch als Veranstalter besonders interessant? Also Bewertungsplattformen?
Also Trustpilot ist natürlich, hat natürlich eine Relevanz. Es gibt wenig klassische touristische Plattformen, die wirklich den Reiseveranstalter auch im Auge haben. Also Holiday Check hat ja beispielsweise einen klaren Fokus auf Hotels und auf Leistungsträger. Deswegen ist es eigentlich durch die Bank weg. Du musst überall drauf achten. Du musst die Google-Bewertung dir anschauen. Du musst Trustpilot dir anschauen. Und selbst ein Reiseveranstalter.com ist so eher dann so ein Nischenportal, wo Reiseveranstalter bewertet werden. Aber da musst du quasi den kreisenden Blick drauf haben.
Sind die AIDA-Schiffe eigentlich auch so auf sowas wie TripAdvisor oder?
Nee, da sind wir nicht. Das ist ganz interessant, dass die gesamten Kreuzfahrtprodukte nicht auf diesen ganz klassischen großen touristischen Plattformen drauf sind. Also weder vertrieblich, es gibt keinen, bei Booking und Expedia gibt es keinen Kreuzfahrtpunkt, aber auch sowas wie TripAdvisor nicht. Wir haben das mal spaßenshalber gemacht, wir haben das mal selber angelegt, das haben sie uns aber wieder ausgestrichen. Ich weiß, dass es ab und zu mal passiert, aber also dass auch Gäste das mal versuchen, aber irgendwie passt das nicht in ihre Kategorisierung rein. Deshalb ist Trustpilot für uns mit Abstand die wichtigste Plattform, auch mit wirklich vielen Ratings inzwischen, Gott sei Dank sehr gut. Wir haben 4,2 Sterne bei Trustpilot, was für einen Serviceanbieter und für einen Urlaubsanbieter echt ein sehr gutes Ergebnis ist. Wir weisen sogar im NPS-Fragebogen darauf hin, dass sie gerne auch zu Trustpilot gehen können und weisen das auch nicht nur bei den Leuten hin, die uns einen 9 oder 10er NPS-Score gegeben haben, sondern wirklich alle. Weil das, wie gesagt, für uns eine ganz, ganz wichtige Feedback-Quelle ist, die wir auch sehr ernst nehmen. Und wie gesagt, wir auch schon einige Produktanpassungen gemacht haben deshalb.
Ist es für euch ein Thema, wenn es sozusagen Kritik gibt an eurem Teil der Branche? Also mir fällt zum Beispiel ein sehr reichweitenstarker TikToker ein, der jüngst einen Rant losgelassen hat. Der kann ja überhaupt nicht verstehen, wie man überhaupt mit Kreuzfahrten reisen könnte und mit 3000 Menschen durch enge Gassen und so. Und das bei euch, Tim, vielleicht einer gleich bedeuten, wenn jemand Kritik an der Bahn übt, ist das was ihr euch zumindest anguckt, wo ihr überlegt, müssten wir da eigentlich reagieren?
Also angucken tun wir uns das natürlich und beschäftigen uns auch damit, aber ich glaube, das kann natürlich auch jeder nachvollziehen. Wir haben bei uns ist aktuell und wir arbeiten stark daran, unser Produkt komplett zu europäisieren. Also wir wollen da führender Reiseveranstalter von Bahnreisen in ganz Europa werden. Aber aktuell ist es so, wir kommen aus dem Quellmarkt Deutschland und sind natürlich da, oder unser größter Leistungsträger ist die Deutsche Bahn. Und die hat halt nicht immer nur positive Presse oder auch positive Kommentare online. Das betrifft uns natürlich, aber viel ändern und viel Einfluss darauf haben wir leider nicht, ja.
Hast du dir mal bei Levi die Kommentare unter dem Video angeguckt? Also du hast ja von Levi gesprochen.
Genau.
Der mag den Text. Und ich meine, er ist durch dieses ganz Schneeball-Marketing-Network-Thema ist er ja dann durchaus auch berühmt geworden. Dafür inzwischen, glaube ich, sogar die deutsche Nationalmannschaft wurde interviewt, habe ich jetzt gesehen vor kurzem. Und er hat ja, wie du es angesprochen hast, einen kleinen Rant gemacht, wobei ich das sehr fair fand, weil er hat halt gesagt, ich kenne es zwar nicht, aber ich habe halt Vorurteile im Kopf. Und sagt mir doch mal bitte, ob diese Vorurteile stimmen. Und das ist das super Schöne an unseren Gästen und Fans, kann man auch wirklich sagen. Wie gesagt, schaut euch mal die Kommentare unter dem Video an. Und ich würde mal behaupten, dass 80% davon Kreuzfahrer waren, die gesagt haben, tut mir leid, also wir haben mehr oder weniger nett gesagt, aber du hast einfach keine Ahnung und das, was du als Vorurteil im Kopf hast, das stimmt nicht. Und das erleben wir super oft. Ich sage mal intern, wir haben eigentlich keine Gäste, sondern wir haben zum Teil halt AIDA Ultras. Und die verhalten sich manchmal so ein bisschen wie bei einem Fußballclub oder wenn sie Trainer zuständig werden. Und das ist mal gut und mal schlecht. In solchen Fällen ist es total gut. Das ist manchmal herausfordernd. Nee, schlecht ist nie, aber herausfordernd, weil wir ihnen manchmal auch sagen müssen, wir sind halt auch ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir können nicht alles immer so machen, wie ihr das möchtet, auch wenn wir das sehr ernst nehmen. Aber wie gesagt, das ist das Schöne bei uns, wenn dann mal jemand was negativ kommentiert, dann kommt eigentlich die Kreuzfahrtblase sofort und versucht das einigermaßen einzuordnen. Auch gibt auch große auf TikTok, Josie zum Beispiel, jetzt eine Influencerin mit über 1,2 Millionen Followern auf TikTok, die nur über Kreuzfahrten spricht, die hat das natürlich sofort aufgegriffen kommentiert.
Im Bahnbereich gibt es ja eigentlich auch diese Bahnfahr-Ultras. Genauso wie ich AIDA-Ultras kenne, kenne ich auch ein paar Leute, die halt immer wieder Bahnfahrt promoten.
Ja. Das ist ja
euch ein Einfallstor?
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema. Ich meine, wenn du wirklich ein positives Erlebnis gehabt hast nach einer Bahnreise, dann denkst du auch immer wieder, hey, das könnte so schön sein, ja? Und ich sag mal, es ist eine entspannte Reiseform. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich meinen Nachtzug ausprobiert, weil das wird halt auch ein Produkt für uns werden, dass wir stark ausbauen wollen und wo wir letztendlich auch alle Nachtzugstrecken in Europa hoffentlich bald im Angebot haben. Das ist schon eine tolle Sache, ja, wenn du dann da abends in Koblenz in den Zug einsteigst und morgens früh in Berlin aussteigst und dann sofort den gesamten Tag nutzen kannst. Also da gibt's schon schöne Themen. Und wie gesagt, generell, bei 180 auf der Autobahn eine E-Mail schreiben ist auch irgendwie blöd, gell? Also dieses Gleichnis passt ja schon. Also man kann schon echt viel machen, und die Zeit viel effizienter und viel besser nutzen, wenn man mit der Bahn unterwegs ist.
Tim, du hast auch gerade gesagt, ihr wollt ja europaweit, jetzt Marktführer werden. Hast du schon einen Überblick darüber, wie die Kommunikation im Social Web und die Zusammenarbeit mit Influencern sich in einzelnen europäischen Ländern unterscheidet in eurem Bereich?
Nee, habe ich noch keinen Überblick drüber. Für uns ist im Moment die größte Thematik, die ganzen Bahnen anzubinden. Das sind zum großen Teil Staatskonzerne. Und an der Stelle, wir arbeiten da jetzt schon fleißig seit einem halben Jahr dran. Und erleben auch immer wieder Rückschläge und immer wieder Verzögerungen. Deswegen tun wir uns auch ganz schwer zu sagen, es gibt jetzt irgendwie das Datum, ab dem 1.1.25 haben wir alles angebunden. Wir fangen jetzt mit den ersten Ländern an. Und also Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz. Schweiz ist schon komplett angebunden und sehen da halt auch Riesenpotenziale auch für Alternativen zu den klassischen Urlaubsreisen, die wir heute in erster Linie aus dem Pauschalreisegeschäft kennen.
Alexander, wie ist das mit euch? Ich weiß gar nicht, ist die AIDA ist ein internationales Produkt, oder?
Nee, wir sind ein sehr deutsches Produkt oder sagen wir ein deutschsprachiges Produkt. Also wir sind in der Dachregion sind wir auch mit 50% Marktführer. Und ein Teil des Erfolges ist tatsächlich diese starke deutschsprachige DNA, die wir haben. Wir haben auch ein paar tausend Holländer und ein paar tausend Polen und ein paar tausend Spanier immer an Bord. Aber wenn du nicht Deutsch sprichst, da sind da wahrscheinlich meistens auch Deutsche, die in Spanien leben oder die Holländer sprechen jetzt sowieso in der ganzen Region oder verstehen sie zumindest alle Deutsch. Wir sind ein sehr deutsch fokussiertes Produkt. Du kannst auch mit uns fahren. Du hast jetzt kein schlechtes Reiseerlebnis, wenn du kein Deutsch sprichst, aber du hast ein deutlich besseres Wettbewerbsfuß. Also, wie du ja gesagt hast, wir gehören zum Karnevalkonzern. Da gibt es noch 8 weitere Brands, oder neben uns noch 7 weitere Brands. Und wir haben uns quasi so ein bisschen die Regionen auf der Welt aufgeteilt. Also wir hier für die Dachregionen, die Costa-Kollegen für den Mittelmeerraum, die englische Kollegen für England und so weiter und so fort.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt hier noch 11 Minuten ungefähr auf der Uhr. Das heißt, wenn euch jetzt noch eine Frage unter der Tastatur brennt, dann ist das jetzt eure Möglichkeit, die einzutippen, damit wir sie noch beantworten können. Und wenn man so zum Ende kommt, glaube ich, muss man ein Thema auf jeden Fall noch ansprechen, nämlich die Frage der Erfolgsmessung, Alexander. Du hast es schon vorhin so ein bisschen touchiert. Wie sieht eure Erfolgsmessung im Bereich Social Media Aktivitäten und Influencer aus? Verratet uns ruhig eure KPI, auch in der Höhe. Das Publikum wäre mit Sicherheit interessiert.
Also, wir messen das natürlich und wir haben uns natürlich auch sehr klare KPIs gegeben. Also sei es für einzelne Kampagnen, die wir fahren, ne? Also größere Social Media Kampagnen beispielsweise. Wir haben eine kleine auf TikTok eine kleine TikTok Resort gemacht mit zum Influencer über einen längeren Zeitraum. Natürlich überlegen wir uns, welche Viewzahl, Videoabrufzahlen wollen wir haben. Wie soll ich dadurch die Abonnementenstruktur verändern, wobei die bei TikTok ja nicht ganz so entscheidend ist, wie auf anderen Kanälen. Ja, und wir messen das auch und wir gucken das nachher und wir rechnen dann nachher auch ein CPM dafür aus und vergleichen den mit anderen CPMs, die wir haben. Das machen wir natürlich auch für die bezahlte Werbung, die wir auf den Social-Kanälen haben. Aber ehrlicherweise, da ist auch viel Treu und Glauben dabei und viel Gefühl. Das gebe ich ganz ehrlich zu, auch wenn wir das alles vernünftig tracken und vorher definieren. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei TikTok muss man sicherlich auch ein bisschen gucken, ob auch die Zahlen, die man da bekommt, ob die so werthaltig sind. Das geht mit Abstrichen auch für andere Social-Kanäle, by the way. Das ist nicht nur ein TikTok-Thema. Aber das ist auch wirklich viel Gefühl, mehr als in anderen Social- oder in anderen Marketing-Kanälen, wo wir wirklich sehr hart die KPIs nachchecken und danach auch steuern. Ne? Also das ganze Performance-Thema beispielsweise, das ist bei Social immer noch sehr weich. Da muss man einfach sehr ehrlich sein.
Ja, also wir gucken da auch noch, ich sag mal, oberflächlicher drauf, Reichweite, Engagement, das sind natürlich Themen, die da sehr relevant sind. Und wenn es mal ein Thema ist, wo wir auch was versuchen abzuverkaufen, dann ist natürlich auch eine Conversion relevant.
So ein Controlling und Reporting macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man auch Schlüsse daraus zieht. Ihr eine Empfehlung für unsere Zuschauer und Zuhörer, in welchen Zyklen man da vorgehen sollte? Sollte man da halt ganz hart jeden Monat nachsteuern, nachkorrigieren? Soll die Zyklen länger sein? Was ist da so eure Erfahrung?
Also wir sind da sehr eindeutig inzwischen. Wir gucken uns zwar irgendwie auf Wochenbasis die harten KPIs, also Engagementrate, Reichweite, Sentiment und so weiter an. Richtig nachsteuern tun wir eher so halbjährlich und wenn wir ganz ehrlich sind, sogar fast jährlich. Also für die inhaltliche Seite, für die Service-Seite nicht. Auf der Service-Seite sind wir auf einer wöchentlichen Ebene an den Themen tatsächlich dran und hatte ich ja vorhin auch mal angesprochen, auf der Quartalsebene schauen wir das wirklich auch breit im Unternehmen an, was da an Feedback gekommen ist. Da sind wir, das ist Tagesgeschäft tatsächlich. Und wenn einem da was auffällt, dass da irgendwas ganz schief läuft, muss man auch mal schneller reagieren. Aber auf der inhaltlichen Seite würde ich mal sagen, halbjährlich ist ein guter Turnus. Man muss Dinge einfach auch mal ein bisschen laufen lassen und sich entwickeln lassen.
Ja, also würde ich auch sagen, inhaltlich deutlich langfristiger, aber im Service, da musst du natürlich sofort reagieren.
Ich sehe leider keine einzige neue Frage, oder? Moment. Ich korrigiere mich und behaupte das Gegenteil. Sondern wir haben ja eine Frage von Maike an Tim. Du meintest ja, ihr habt eine tendenziell ältere Zielgruppe bei Social Media, nicht zwingend der wichtigste Kanal ist. So geht es uns auch. Aber wie schafft ihr den Switch, um die noch jüngeren, Anführungsstrichen, Nachrückergenerationen auf euch aufmerksam zu machen?
Das Thema ist natürlich wir sind ja ein klassischer Pauschalreiseveranstalter mit dem Produkt. Wir paketieren die Bahnreise mit der Hotelübernachtung. Daraus entsteht ein Paket, eine Pauschalreise. Und die ist naturbedingt natürlich auch eher bei dem älteren Klientel angesiedelt. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich Chancen, auch insbesondere in der Beförderung mit der Bahn, dass wir da auch eine Chance haben, entsprechend jüngere Menschen zu erreichen. Aber in den sozialen Medien haben wir das bisher noch, sind wir das noch nicht angegangen. Aber das Thema, also dieses Thema Nachhaltigkeit, was ich eben schon mal angesprochen hatte, das ist natürlich schon auch prädestiniert, um entsprechend jüngere Zielgruppen zu erreichen und anzusprechen und zu überzeugen.
Dann haben wir jetzt Bünsch vor Bier an einem mittelmäßig schönen Freitagnachmittag. Ich bedanke mich bei euch. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich fordere jetzt, ihr müsst einen Podcast zusammen machen über die Reisebranche. Nur mal so als Idee in den Raum geworfen.
Wir unterhalten uns ja auch so sehr gerne miteinander. Insofern vielleicht ist das wirklich mal
absolut. Also, ich hatte das.
Einfach mal ein Mikro hinstellen.
Dem Thomas also, schon erzählt, Alex, dass wir schon etwas länger kennen und öfter mal zum Austausch kommen.
Ja, denke gerne. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuschauen, Zuhören und fürs Fragestellen. Vielen Dank an Danilo und an Vivian für das Arbeiten hinter den Kulissen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir.
Vielen Dank, Thomas, für die Moderation.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Thomas Knüver, Founding Partner von K.0, Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales bei AIDA und Tim Dunker, Managing Director bei Ameropa. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.